Ich hab gestern einen neuen Begriff gelernt. Das ist das Offenbacher Büro. Das Offenbacher Büro ist nämlich ein Hipback vorne. Dann sind schön die Menschen Drogen verkauft und Geld rein.
Backstage Bier, der Musikinterview-Podcast mit Dirk von den Ogmonics.
Backstage-Bier Folge 22. Heute mit einem alten Kumpel von mir. Wir haben uns tatsächlich mal beruflich kennengelernt vor ein paar Jahren, haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren, weil er weggezogen ist. Und ich freue mich mega, dass wir heute miteinander quatschen können. Yves Moriarty ist ein geiler Typ, kann ich schon mal sagen. Und er macht Pop mit einer Rocknote.
Geil, dass wir das mal hinbekommen haben.
Ja, perfekt, ne?
Wir probieren es ja schon eine Weile. Wir haben uns auch ein paar Jahre nicht gesehen, ne? Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hattest du noch einen anderen Nachnamen. Wie ist es jetzt zu deinem Künstlernamen gekommen?
Ja, also du meinst den Künstlernamen Yves Moriarty. Und viele vermuten ja, dass das an Sherlock Holmes liegt. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nie ein Buch von Sherlock Holmes gelesen. Und es kam eher von dem Buch On the Road von Jack Kerouac. Und das ist ein Buch, da geht es um so ein paar junge Amis, die einfach eine riesengroße Reiselust verspüren. Und die springen halt zusammen auf ein Pickup und fahren halt durch die unendlichen Landschaften Amerikas und erleben da halt auch einige coole Sachen. Und ja, also das Buch ist halt wirklich getrieben von Freiheit, von tollen Gesprächen, ja, von einer riesengroßen Aufbruchsstimmung. Und der eine Protagonist heißt Sal Paradise und der trifft in dem Buch seinen großen Hero und der heißt Dean Moriarty. Und das ist quasi dieser Antreiber der ganzen Truppe. Also der hat immer wieder die neuen Ideen. Der möchte immer wieder neue, also Grenzen überschreiten und treibt das ganze Ding eben an. Und dann dachte ich, Yves und Moriarty, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen.
Das klingt schon total nach einem Konzept, was du da von Anfang an verfolgst. Und also du bist auf die Suche nach einem Namen gegangen. Oft ist es ja so, dass diese Namen einfach entstehen und man sich dagegen gar nicht wehren kann und man den dann plötzlich hat, den Namen, ohne dass man vielleicht selber was dafür kann. Und du hast ihn dir selber ausgesucht. Das ist cool. Das ist doch gut, wenn man das selber in der Hand hat. Ansonsten kriegt man dann irgendwie so, ja, irgendwelche Spitznamen, Künstlernamen und heißt dann auf einmal irgendwie Assi-Toni oder so, ne? Das ist ja auch nicht schön.
Was auch nicht schlecht wäre. Ich hab gestern einen neuen Begriff gelernt, nämlich auch schön auf Hessisch gesagt, ist das Offenbacher Büro. Das Offenbacher Büro ist nämlich ein Hipback vorne. Dann sind schön Drogen verkauft und Geld rein.
Das Offenbacher Büro.
Das Offenbacher Büro. Passend zum Frankfurter Applaus.
Frankfurter Applaus.
Kennst du den Frankfurter Applaus?
Ich nehme mal an, es hat irgendwas mit Gewalt zu tun.
Nee, es geht so. Das ist das Geräusch, wenn du dir auf die Venen klopfst im Arm.
Ach so. Ja, schön. Frankfurter Applaus. Nee, das. Tatsächlich, nee, da fehlt mir tatsächlich das. Wo hast du das her?
Ja, gut, als Hesse kriegt man das, also ich glaube vom Fußball, Darmstadt.
Im Zweifel kannst du immer sagen, ach, das ist von Badesalz.
Von Badesalz, genau. Ja, okay, ich mache hier mal ein Bier auf, ne? Wir haben ja schon.
Oh, sehr gut. Auf, ne? Sehr gut.
Bier-Podcast, ja.
Genau, das ist super, dass du das proaktiv machst. Normalerweise, also oft muss ich meine Gäste dazu auffordern, das zu tun. Aber ja, Prost.
Prost. Ja, schön, dass das geklappt hat heute.
Echt gut. Auf jeden Fall. Sag mal, deine neuen Songs, die sind durchaus anders als das, was du davor gemacht hast. Du hast ja davor lange auch in der Band gespielt. Wie hieß ihr? Five-Shot-Revolver oder so?
Genau, irgendwie. Ja. Mhm.
Das war ja schon auch rockig, teilweise.
Meinst du mit Five-Shot-Revolver?
Genau.
Ja, das war eigentlich gemischt. Also es war schon auch diese Mischung Rock und Pop da bei Five Shot Revolver. Also letzten Endes war das ja eine Band, die aus der Straßenmusik entstanden ist und aus Jam Sessions. Da habe ich ja noch in Köln gelebt. Und da warst du ja auch mal mit dabei, ja, in der Tankstelle in der Kiffhäuser Straße.
Da ist ja jeden Donnerstag. Das ist total geil, diese Open-Mic-Sessions da an der Tankstelle, in der Tankstelle in Köln. Da hast du ja damals auch reingebracht in diese Kölner Szene. Das waren schöne Erlebnisse da.
Stimmt, das waren eure Anfänge quasi, ne?
Ja, genau. Wir haben da auch gespielt in der Tankstelle. Wir waren damals ja dankbar für jede Möglichkeit, irgendwo zu spielen. Und Tankstelle ist ja immer mit ganz, ganz kleinem Besteck gewesen, also wirklich reduziert. Da kam es ja dann wirklich auf den Song an, alles nur akustisch. Und dann hat noch jemand Cajon dazu gespielt, auf einmal zu deinem eigenen Song, obwohl der den gar nicht kennt. Und haben auf einmal andere Leute deine Lieder mitgespielt. Auf einmal hattest du dann noch einen Bassisten stehen. Und wir waren damals nur zu zweit teilweise da und haben da ein bisschen Mucke gemacht. Das war total großartig, da dieses.
Genau, und das war einfach so, also das ist auch nach wie vor so, also wenn jetzt Corona rum ist, dann wird das genauso weitergehen. Also ich bin ja immer noch wirklich in Kontakt mit den ganzen Leuten dort und da wartet jeder drauf. Und hin und wieder gibt es da auch so eine Online-Session, dann werden die Videos gezeigt und auch ein Pilz getrunken. Der Micha, der das organisiert, hat dann auch Interviewpartner und so weiter. Also das ist eigentlich echt eine ganz coole Sache. Ja, und aus der Nummer hat sich dann halt damals diese Band formiert, weil wir sind dann natürlich nach der Tanke, hatten wir noch nicht genug und sind dann weitergezogen an Aachener Weiher oder dann auf der Zülpicher Straße, haben uns auf die Unimauer gehockt. Und selbst wenn du dann nur so zu zweit oder zu dritt warst, waren innerhalb von 2 Stunden irgendwie 20 Musiker zusammen. Und daraus haben sich dann halt diese ganzen Formationen gegründet, genau. Und ja, von daher war da eigentlich auch unser Repertoire in dieser Band relativ breit, also Pop, Rock. Und aber ich habe ja dann auch schon meine eigenen Songs mit eingebracht, immer mehr, weil die habe ich ja auch bei diesen Sessions an der Tanke zum Beispiel auch gespielt. Und ja, und dann bin ich ja jetzt nach Heidelberg gezogen vor 5 Jahren und habe mich dann aber auch wirklich nur auf meine eigenen Sachen konzentriert. Und das geht schon. Das ist eine poppige Richtung, aber wenn man jetzt sich das Album letzten Endes anhört, dann ist da schon auch ein gehöriger Rockanteil drauf. Das ist auch so eine bunte Mischung.
Ja, also ich war total angenehm überrascht, als ich den ersten Song gehört habe. Also poppig ist ja nun auch überhaupt kein Schimpfwort. Im Gegenteil, ich finde das total authentisch, was du da machst. Und das klingt wirklich gut, muss ich echt sagen. Sehr, sehr melodisch, geht sehr nach vorne, gute Stimmung. Irgendwie, das ja geht auf jeden Fall gut rein. Du hast ja auch ganz gute Leute da gehabt im Studio, oder? Wo hast du aufgenommen?
Ja, genau. Ich habe in Waldorf aufgenommen. Ich weiß nicht, kennst du das Session Music? Du hast ja auch mal in der Ecke gewohnt.
Nee, zu der Zeit habe ich ja, nur gearbeitet.
Ja, das war doch das dunkle Leben.
Genau.
Das Session Music, das ist eigentlich zu vergleichen mit dem Music Store in Köln oder mit Thomann. Und ist halt so ein eher regionaler Anbieter. Und rund um das Session sind halt so Recording-Studios. Oder auch eine Bühne. Das war natürlich früher vor der Digitalisierung alles viel größer. Ne? Da sind auch damals die Amis, die GIs hin und haben da ihre Dinge eingesungen und so weiter. Und die Sound Factory mit dem Inhaber Sigi Zundel ist eine derjenigen, die noch geblieben ist. Also es ist wirklich noch so aus dieser alten Oldschool-Zeit, als auch damals in Heidelberg, Waldorf, Mannheim die ganzen US-Soldaten noch waren. Da kannst du dir ja wirklich vorstellen, was damals da abging in den ganzen Kellerclubs und so weiter. Ne? Und da wurde dann halt wirklich bis tief in die Nacht gefeiert mit Amis und so weiter. Und dieser ganze Spirit war halt dabei. Und ja, aus dieser Zeit ist halt dieses Studio gewachsen von Sigi. Das heißt, er hat wirklich noch so alle Tricks drauf, so von früher, als es noch gar keine Software gab. Ist jetzt aber wirklich mit der Zeit gegangen und hat jetzt wirklich immer die neuesten Plugins, die neueste Software, also wir nehmen da mit Logic dann überwiegend auf. Und ja, das war eigentlich so mein Ziel, weil ja auch mein Songwriting ist ja doch sehr stark so aus den 70s geprägt. Aber ich wollte dem Ganzen so 70s, 80s würde ich mal sagen, aber ich wollte dem Ganzen wirklich noch so ein halt dann diesen neuen Retro-Touch dann geben, was ja jetzt auch verstärkt eben hört. Ne? Also zwar, ich sag mal, so ein Oldschool-Songwriting, so von der Songstruktur. Also meine Songs haben auch von der Akkordfolge variiert das auch manchmal noch.
Aber sie haben Intro, Strophe und Refrain.
Genau, und im besten Fall noch eine Bridge.
Eine Bridge, natürlich. Ja, genau. Geht es hinten auch ab und zu mal einen Halbton hoch oder eher nicht?
Dieter Bohlen durfte nicht mitschreiben.
Nein, das machen wir sogar auch teilweise. Das ist ja eigentlich auch Popmusik, was wir machen. Deswegen nehme ich das sogar zurück. Aber ich finde es ja geil, wenn man auch mal Effekte aus anderen Genres mal einsetzt und sich Leute wundern, warum der Song am Ende nochmal Fahrt aufnimmt und man dann selber weiß, ja, das haben wir halt von Helene Fischer, ne? Die macht das auch so. Der letzte Ref von Atemlose ist halt auch ein bisschen. da kannst du auch aus dem Rocksong nochmal was rausholen auf den letzten Metern.
Ja, absolut. Also ich habe es jetzt in den aktuellen Aufnahmen nicht drin, aber natürlich auch schon zu Songs mit den Elementen dann geschrieben, ist klar.
Brauchen deine Songs wahrscheinlich gar nicht, weil die sowieso schon nach vorne gehen.
Ja, ich habe wirklich drauf geachtet, also dass die nach vorne gehen. Also ich muss schon sagen, ich habe jetzt über 200 Songs im Petto und ich würde sagen, mit der Hälfte davon oder drei Viertel, ja, die Hälfte davon, dann würde ich auch ins Studio gehen. Und wenn du halt schon seit einigen Jahren Songs schreibst, dann kommt dann natürlich auch einiges an verschiedenen Einflüssen zusammen. Und auf dem Album war wirklich so dann auch die Herausforderung zu sehen, ey, in welche Richtung gehe ich jetzt und welche? Es sind jetzt 11 Songs geworden. Welche 11 Songs nehme ich denn da jetzt überhaupt? Ne? Was passt ganz gut zusammen und welche Stimmung möchte ich dann auch mit dem Album transportieren?
Wenn du so viele Songs hast, dann ist die Auswahl wahrscheinlich tatsächlich schwer. Hast du da lange gebraucht, dir die 11 rauszusuchen? Oder warum gerade 11? Warum nicht 12 zum Beispiel?
Ja, anfangs wollte ich einfach 10 nehmen, so als, ja, fällt dann ja direkt ein, so die Nummer. Ich wollte das Album auch nicht zu lang machen. Ich wollte es schon noch knackig halten, aber ich wollte jetzt auch keine, nicht nur eine EP machen, so von 4 Songs und so weiter. Das hat für mich immer so ein Single-Album-Charakter. Ne? Aber ich wollte dieses Album halt schon knackig halten. Und der 11. Song, der kam dann halt einfach dazu, weil ich gesagt habe, der muss jetzt einfach noch mit drauf.
Und ist eine Art Bonus-Track praktisch.
Nee, kein Bonus-Track. Das war eigentlich so mein gefühlt stärkster Song. Und aus irgendeinem Grund haben wir den noch gar nicht aufgenommen. Da habe ich dann aber am Schluss mich nochmal durchgesetzt und habe gesagt, den müssen wir jetzt unbedingt nochmal draufbringen. Der nennt sich Lone Wolves. Und den habe ich auch schon ziemlich oft live gespielt und ich weiß, dass der halt einfach die Leute mitreißt. Also der hat echt eine eingängigen Refrain und ist eine wirklich sehr interessante Nummer. Mein Produzent hat den beim ersten Spielen nicht reflexartig gefühlt, würde ich sagen. Deswegen haben wir uns erst für andere entschieden. Und aber jetzt im Nachhinein, jetzt sagt er halt auch mittlerweile, es ist die geilste Nummer.
Und, ja.
Genau.
Und wann kommt das Album? Du hast ja jetzt 2 Singles rausgehauen bisher.
Ja, genau. Also ich habe jetzt 2 Singles rausgebracht. Die erste war New Adventures. Den hast du, glaube ich, vorhin auch schon gemeint. Ne?
Genau.
Den habe ich tatsächlich während des Recording-Prozesses dann auch geschrieben. Ja, also man geht ins Studio, nimmt Nummern auf und dann regt das natürlich auch die Kreativität an. Und den habe ich einfach noch mal gebraucht, um so vielleicht so als Startsong von meiner ganzen Geschichte, New Adventures einfach so ein Statement aufzusetzen. Danach kam jetzt die Single Singing on Broadway, die so ein bisschen so ein bisschen mehr Classic Rock, ein bisschen langsamer ist, aber trotzdem sehr viel Power hat. Und genau, und das möchte ich jetzt eigentlich weitergehen. Also ich möchte jetzt erstmal 5, 6 Singles rausbringen. Jetzt im Mai wird meine nächste Single kommen, Take the Chance heißt die. Auch wieder mit einer sehr positiven Message, wird auch wieder sehr stark nach vorne gehen, der Song. Und wenn ich dann so 5, 6 Singles rausgebracht habe, dann denke ich mal, dass ich dann so im Ende Sommer, also im August, September rum auch das Album rausbringe. Aber wir müssen ehrlich gesagt noch 2 Songs finalisieren, da warte ich gerade auf den finalen Mix.
Okay, und dann im September?
Ich denke, September wird's, ja. Es steht noch nicht fest.
Okay, und du wirst wahrscheinlich primär auch im Streaming veröffentlichen oder hast du auch vor, was zu pressen?
Also vorwiegend im Streaming, also ja, eigentlich auf allen bekannten Plattformen, vorrangig Spotify. Ich bin ja auch, ich arbeite ja auch mit einem Kumpel immer an den Video-Releases, ne? Da gibt es ja auch auf YouTube dann für die ersten 2 Songs auch schön was zu sehen. Aber ja, den Press-Release, was auf CD zu pressen, habe ich auch vor. Und da wird es dann aber auch in der Tat so sein, dass dann vielleicht noch der ein oder andere Bonus-Track oder Bonus-Material mit drauf ist für die Leute, die sich wirklich dafür entscheiden, nochmal auf CD zu gehen. Du hast ja gesagt, eure Fans, die stehen ja wirklich noch dahinter, dass da wirklich noch einige CDs kaufen oder über CDs hören.
Ja, also es ist, ich glaube, in der Rockmusik ist es schon so, dass die alten Formate schon noch gefragt sind. Also Streaming ist natürlich super wichtig, Spotify und so, musst du dabei sein, dass man damit nichts verdient, weißt du auch. Aber ohne die alten Formate würde es jetzt bei uns nicht gehen, weil die für viele Leute noch wichtig sind. Und witzigerweise gar nicht mal so die CDs, sondern wenn ich jetzt mir anschaue, was wir bisher jetzt für das neue Album im Vorverkauf stehen haben, dann liegt die Vinyl und die Box an erster Stelle, also deutlich vor der CD auf jeden Fall. Also die CDs werden auch gekauft oder werden auch vorbestellt, aber Vinyl und Box, die liegen so gleich auf und die CD dahinter abgeschlagen. Okay. Braucht man aber trotzdem auf jeden Fall und vor allem natürlich, brauchst in der Rockmusik auf jeden Fall auch was du auf den Konzerten den Leuten mitgeben kannst, ne? Weil die wollen im Idealfall, wenn sie dich gut fanden, was mit nach Hause nehmen. Und eine schöne Art und Weise, dass sie dann auch gleich Musik mit nach Hause nehmen, wobei die viele Leute tatsächlich auch gar keinen CD-Player mehr haben. Aber immer mehr Leute wieder einen Plattenspieler haben. Das ist was ich hier auch beobachte.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Da kommt auch immer direkt die Frage, und wie sieht's mit Vinyl aus? Und ja, also das, wie gesagt, also es wird, ich denke mal, dass wir jetzt im Mai auch wirklich diese finalen Mixe dann finalisieren werden. Und dann, dann werde ich mir nochmal die Gedanken über die eigenen Release machen und eben auch kommunizieren. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird September. Und ja, bis dahin gibt es halt, wie gesagt, die ein oder andere Single vorab von mir. Und da möchte ich ja auch meine Geschichte erzählen. Es geht mir jetzt auch nicht darum zu sagen, bam, hier ist ein Album und hört es euch an, sondern ich möchte ja wirklich auch so diese ganze Geschichte erzählen und welche Musiker haben mich dabei begleitet und so in die Richtung, ja, hört es euch an, kommt mit mir auf die Reise und es kommt jetzt irgendwie alle 6 Wochen was Neues von mir. Aber ja, dann wird dann schon auch der Zeitpunkt kommen, wo dann das komplette Album da ist. Also das ganze Ding hat auch ein Konzept. Es gibt ja oft jetzt so diesen Ansatz, ja, wir schreiben jetzt einen Song und dann kommt der nächste. Und es ist wirklich alles sehr kurzfristig gedacht. Aber mir ist schon so dieser gesamte Ansatz. Also ich denke mal, dass man sich dann am Ende des Tages doch mal mein Album nehmen kann, meine CD und sich die auflegt und sagt, hey, jetzt möchte ich das Album hören und das soll mich jetzt in die Stimmung versetzen.
Also du bringst alle 6 Wochen was Neues raus. Das klingt tatsächlich auch nach einem Konzept. Hast du da in Sachen Spotify-Algorithmus Nachhilfe genommen oder ist das rein zufällig, diese Zahl?
Es ist, ja gut, Spotify-Algorithmus, da bin ich jetzt noch nicht so durchgestiegen, aber es gibt ja so, man muss es auf jeden Fall ein paar Wochen vorher bei seinem Distributor hochladen. Kennst du ja sicherlich auch. Und dann steigert das natürlich die Chancen, auch mal von einem Kurator berücksichtigt zu werden und da auch an der Playlist zu landen.
Ja, und das ist ja bei Spotify, dann da musst du ja vorher halt pitchen, ne? Aber diese 6 Wochen sind tatsächlich für Spotify ein guter Zeitraum. Wenn du über einen gewissen Zeitraum alle 6 Wochen was raushaust, dann bist du zumindest auch im Release-Radar ganz gut vertreten und es kommt auf jeden Fall dir zugute und deiner Reichweite zugute, wenn du regelmäßig was rausbringst.
Genau, das zum einen und zum anderen, also ich beobachte ja auch so meine Community, ne? Es ist ja immer so ein gesunder Mix, man macht ja auch immer aufmerksam auf seine Sachen, man erzählt so seine Geschichte und was man so alles Neues hat und so weiter. Aber ja, irgendwann kommt man auch zu dem Punkt, wo man sagt, naja, jetzt müsste es ja mittlerweile auch jeder schon gehört haben. Also ich will halt auch nicht bei meiner Community dann irgendwann dastehen und sagen, okay, jetzt nervt er mich 3 Monate lang mit einem demselben Song. Ne? Klar, man muss es ja öfters sagen, weil ja nicht jeder eigentlich jeden Tag auf sein Handy guckt und Social Media checkt und so weiter. Deswegen ist es schon sinnvoll, da auch über mehrere Wochen was zu machen. Aber so dieser 6-Wochen-Rhythmus ist auch für mich so rein gefühlt, wo ich sage, okay, das ist jetzt auch nicht zu lang, nicht zu kurz. Da kann man so die alte Geschichte zu Ende erzählen und dann auch vor dem Release dann auch wieder, also man kann nach dem Release noch ein paar Hintergründe erzählen und dann, wenn man merkt, okay, ja, das Interesse flacht jetzt so langsam ein bisschen ab, deine Fans, deine Zuhörer möchten halt auch mal wieder was Neues sehen, dann kann man auch wieder langsam anfangen, die neue Single anzuteasern. Und ich glaube, das ist ein ganz gesunder Rhythmus mit den 6 Wochen. Vielleicht werden es auch mal 8, aber
Bleib mal bei 6 ist besser.
6 ist immer besser.
6 Wochen ist tatsächlich eine gute Distanz dafür. Ja. Okay. Und du hast gerade Stichwort Reise genannt. Kommt mit auf die Reise. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Reise ist für dich, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, weil du sehr viele, ich sag mal, Travel-Analogien auch irgendwie in deiner Geschichte so hast und du auch inspiriert bist von Reisen, die du gemacht hast in der Vergangenheit, oder?
Mhm. Ja, genau, das stimmt.
Zum Beispiel jetzt bei dem Neuen, hast du eine besondere Beziehung zu New York zum Beispiel?
Also jetzt eigentlich nicht spezifisch New York. Das ist jetzt, also die Geschichte dazu hat noch einen anderen Hintergrund, aber prinzipiell muss ich schon sagen, dass mich die USA sehr stark geprägt haben. Also ich habe dir ja eben schon von dem Buch erzählt, dieses Roadtripping durch die USA. Und genau das habe ich eigentlich schon mehrmals gemacht. Das ging damals los im Studium. Das war in 2006 war das. Da habe ich in den USA studiert. Und zwar war ich da eigentlich in so einem ziemlich unbekannten kleinen Kaff in Wisconsin mit dem Namen Platteville. Und das war so ein, ja, eigentlich war das so ein 20.000-Seelendorf. Also würde man sich vielleicht nicht aussuchen, wenn man auf die Karte guckt in den USA. Und ich kam dann dahin und dachte mir, ach du Scheiße, was machst du denn jetzt hier? Okay, verbesserst dann Englisch und machst vielleicht ein bisschen Sport und so weiter. Und dann hat sich herausgestellt, dass ungefähr 80% von diesen 20.000 Einwohnern Studenten sind. Und ja, kannst du dir sicherlich vorstellen, was dann da abging. Und dann habe ich mir mit ein paar anderen Austauschschülern direkt in der ersten Woche so ein Dodge Caravan gekauft, also so ein, den haben wir dann auch freundlich Bangbus getauft. Und mit dem
Bus. Seid ihr denn auf den Namen gekommen?
Ich weiß es nicht, irgendwie, weil er so geholpert hat beim Fahren vielleicht. Ja, aber dann sind wir da halt wirklich kreuz und quer durchs ganze Land gefahren und das Highlight war wirklich ein Roadtrip über Thanksgiving. Da sind wir in Wisconsin losgefahren, über Chicago, über St. Louis, Illinois, Kentucky, bis runter nach Key West. Und hatten dann da ein Thanksgiving-Dinner mit der Verwandtschaft von einem der Holländer. Und ja, das war eigentlich echt ganz cool. Und dann, also ich sag mal, wir sind bei Schneefall losgefahren in Wisconsin und lagen dann 2 Tage später unter Palmen und haben Cocktail getrunken. Und diese ganze Tour und auch der Rückweg und ich sag mal, wir sind gefahren, wir haben Party gemacht, haben in den Bus gepennt, haben am Strand gepennt. Und haben einfach diese endlosen Landschaften erfahren. Und wenn du da das Radio einschaltest in den USA, das ist was anderes. Die haben erstmal 200 Sender und da läuft dann halt nicht immer derselbe Scheiß, sondern du hast dann da einen Country-Sender, du hast einen Rock-Sender, du hast einen Mainstream-Sender und alles Mögliche. Und du weißt gar nicht mehr, was du hören sollst. Und in diesem Rausch, Musik, neue Landschaften, diese Freundlichkeit der Menschen, die du dann da erfährst, wenn du wirklich auf einem Roadtrip bist, das war halt einfach nur ein sensationeller Ritt. Also es war Freiheit pur. Und das ist halt, genau, das habe ich dann auch mehrmals wiederholt. Ich bin dann nochmal, habe dann nochmal einen East Coast Trip gemacht, ein paar Jahre später. Und einmal bin ich dann noch auch noch mit einem holländischen Kumpel von Houston, Texas, sind wir den Gulf of Mexico dann lang gefahren, auch wieder bis nach Florida. Also habe ich schon so den einen oder anderen Trip hinter mir und muss sagen, das ist wirklich so, diesen Spirit habe ich dann natürlich auch immer wieder verarbeitet in den Songs.
Da kriegt man richtig Fernweh gerade zu diesen Zeiten jetzt.
Das glaubst du aber, ja. Ja, und ja. Bei Singing on Broadway, bei der aktuellen Single, ja, das eigentlich ist das eine Story, da geht es um einen meiner alten Bandkollegen bei Five Shot Revolver. Der durfte nämlich zu Zeiten als 20-Jähriger oder so, da hat er auch noch Saxophon gespielt und er wollte immer singen. Und jeder hat gesagt, nee, wir haben schon Sänger und du kannst es ja eh nicht und so weiter. Und dann hat er halt einfach immer Saxophon gespielt. Und genau, und mittlerweile steht er halt eigentlich jedes Wochenende oder 2-3 Mal die Woche auf der Bühne und performt mega geil, ist ein Frontman und der halt auch echt beliebt ist, wenn er auf der Bühne steht. Und er hat halt einfach weitergemacht und seinen Traum gelebt. Und dieser Song, der geht eigentlich darum, dass man wirklich, ja, das geht eigentlich um Freundschaft und dass man einfach zueinander hält und aneinander glaubt. Und also erzählt eigentlich so diese Geschichte, sie wollte mich nicht auf die Bühne lassen, aber jetzt schreist du es lauthals raus, dass dich jeder hören kann und die Neonlichter am Broadway schreien deinen Namen und am Ende geht es halt wirklich so dieser Hook darum, ja, let there be rock'n'roll, let there be rain and cheers und so weiter, da geht es nochmal so, hey, gib uns all die Emotionen, die du ins Mikrofon reinschreist. Und so als funny Side-Fact kommt dann halt noch das Saxophon dazu mit einem geilen Riff und was vielleicht so die sein altes Leben als Saxophonist nochmal aufgreift. Und das Ganze lasse ich halt für die Dramatik am Broadway stattfinden, weil das ja einfach so ein erstrebenswertes Ziel ist vielleicht als Showman, als Bühnenmusiker. Und ja, und jetzt, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, weil jetzt bei dem ganzen Storytelling, dann ist mir aufgefallen, ach Gott, das passt ja auch sehr gut in die jetzige Zeit, weil ja am Broadway gerade gar nichts los ist. Und wir mussten ja auch Corona-bedingt das Video irgendwie im Untergrund abspielen lassen. Also wir machen das in Heidelberg in so einer Unterführung, die halt komplett voll ist mit Graffiti. Und also es leuchtet zwar wie am Broadway, aber es findet im Untergrund statt, weil wir durften uns ja auch nicht erwischen lassen, weil draußen ja irgendwie Ausgangssperre war und so. Und so stelle ich mir das auch mittlerweile vor, momentan am Broadway, dass halt irgendwie viel im Untergrund stattfindet, dass halt die Musiker irgendwie was performen wollen, was machen wollen, während oben alles dicht ist. Also hat dann doch ganz gut in die Zeit gepasst.
Ja. Habe ich auch so verstanden bei dem Song, dass der tatsächlich auch so ein bisschen so eine Corona so einen Corona-Bezug hat, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt die Intention war. Ja, Videodrehs zu Corona-Zeiten sind natürlich echt ein Horror, ne? Das haben wir auch gerade echt schöne Themen. Das ist, das macht keinen, macht ja, nichts jetzt gespannt.
Jetzt bei meiner nächsten Single, die Take the Chance heißt die. Und da haben wir jetzt auch hier in Heidelberg so ein Parkhaus gefunden. Das ist eigentlich von der Uni. Und das ist so ein offenes Parkhaus. Und dann sind wir ganz oben auf dem Deck. Und wenn du dann mal da oben bist, ey, das ist... Und dieser Song, der hat wirklich so eine Aufbruchstimmung. Es kommt auch, ne, wir sind schon wieder bei den USA. Es kommt irgendwie Kalifornien auch drin vor, San Francisco. Und dann bist du dann da oben auf diesem Parkhaus und da versammeln sich halt die ganzen Kids, die dann mit ihren Longboards immer runterfahren. Und es hat schon so ein bisschen easygoing California-Style. Du hast halt im Hintergrund diesen strahlend blauen Himmel, weil du dann halt eigentlich nur noch diesen Himmel siehst. Und es zieht dich halt so mit in den Bann. Und die Location haben wir da halt entdeckt. Aber auch dort müssen wir halt immer gucken, dann kommt dann irgendwann der Parkhauswächter und scheucht einen weg, weil das einfach Privatgelände ist. Also momentan hatten wir bisher Glück, dass das immer ein anderer war.
Ja. Das, ich bin gespannt auf den neuen. Und hast du denn noch vor, denn das Ganze so nach Corona live zu präsentieren? Und wenn ja, mit Band oder Solo oder wie hast du das geplant?
Ja, also als die Reise losging, also ich hatte mich ja erst ich bin dann ja umgezogen von Köln nach Heidelberg und dann war das Thema, ich hatte das erst versucht irgendwie aufrechtzuerhalten mit Köln, aber das in der Distanz, die man da zurücklegen muss, dann kann man auch genauso gut schon Musik machen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt erstmal ins Studio, konzentriere mich da auf die Aufnahmen. Und und dann kam eigentlich schon Corona in dem Moment, als ich eine Band formieren wollte. Ja, also momentan ist Richtung Bandkollegensuche, ja, das ist eigentlich momentan noch auf Eis gelegt. Also ich werde auf jeden Fall alleine starten und sei es nur mit der Gitarre, werde auf die Bühnen gehen und und dann jetzt auch mal wieder mal zu gucken, zu connecten und so weiter. Aber das, ich habe halt schlechte Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, in irgendwelchen Foren das zu machen. Das Beste ist halt wirklich, wir haben hier ja Mannheim um die Ecke und da müsste einfach mal wieder was gehen, dass man dann auch vor Ort einfach mal spielt und sich mit den Musikern unterhält und sich da was ergibt. Und also es geht erstmal alleine los, aber ich werde auf jeden Fall auf die Bühne gehen.
Das ist schön. Hoffentlich dann auch mit richtigen Menschen und nicht nur vorm Rechner. Das haben wir alle gerade gemeinsam, dass wir da wieder Bock drauf haben und es nicht erwarten können, dass es wieder losgeht.
Wie sieht's denn bei euch aus im Moment? Ist da irgendwas möglich? Macht ihr irgendwas?
Naja, also wir haben jetzt gerade das Album aufgenommen. Das kommt im Oktober und wir hätten diverse Festivals gespielt dieses Jahr. Wir hätten noch eine Support-Tour gehabt. Wird Corona-bedingt nahezu alles ausfallen. Also es wird alles ausfallen und wir hoffen aufs nächste Jahr, wie alle eigentlich. Momentan ist ja 22 das große Jahr der Hoffnung und die ganzen Lineups von den Festivals werden sowieso immer weiter geschoben. Die sind von 20 auf 21 geschoben worden, jetzt mittlerweile auf 22 und werden dann nächstes Jahr dann spielen, hoffentlich.
Ja, ja, okay. Und wie läuft das mit der Fortuna? Da habt ihr doch auch so einen Song, oder? So einen Stadionsong.
Ja, Stadion ist ja auch jetzt nicht mehr das, was es mal vorher war. Ja, ne? Das ist also, das stimmt, ob da unser Song läuft oder nicht, das kriegt ja keiner mit mehr. Aber mit Fortuna haben wir halt damals irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis gehabt und wir haben auch letztens wieder Kontakt gehabt zu Fortuna. Die haben uns neulich mal wieder angeschrieben, aber wir haben dann bei denen mal im Stadion gespielt, also in dem alten, mal zum Saisonauftakt der Stadion-DJ hat ab und zu mal unseren Song da im Stadion gespielt. Das war eine ganz nette Sache damals, aber das war auch so eine Episode. Das war nett, dass das mal so war und wir haben sicherlich auch Bock, da grundsätzlich Kontakt zu halten, aber das ist jetzt nicht kein großes Fußball ist einfach kein großes Thema mehr für uns. Das war irgendwie, hat sich damals so ergeben. Und ich würde jetzt aber jetzt nicht nochmal einen Fußballsong schreiben, glaube ich. Also das ist schön, dass wir den haben, aber ich brauche nicht noch einen. Peinlichster Bühnenmoment. Was fällt dir dazu ein?
Ja, also da fällt mir wirklich was sehr Gutes ein. Und es ist wirklich schon lange her. Es war nämlich in der Schulzeit. Und da ging es nämlich darum, also da habe ich ja auch schon in der Big Band gespielt und im Chor gesungen etc. Da war ich, glaube ich, so 12. oder 13. Klasse. Und genau, ich war in der 13. Und die Jahrgangsstufe 12 hat damals immer feierlich die Verfassung überreicht bekommen von unserem Schuldirektor. Und dann hieß es, ja, Yves, Erik, ihr seid so unsere Star-Musiker, die in allen möglichen Bands spielen. Ihr könnt das ja. Geht doch mal hin und gebt den ganzen musikalischen Rahmen. Also ihr könnt mit irgendeiner Nummer anfangen, dann spielt ihr irgendwie noch Die Gedanken sind frei und bitte die deutsche Nationalhymne. Und ich war halt so, da war halt so abgestimmt, der Erik spielt auf der Gitarre so die Melodien und ich spiele so die Akkorde dazu. Und dann hat mich seine Schwester morgens angerufen, ja, Yves, der Erik ist krank, du musst das allein machen. Und dann hat sie mich in dem Moment daran erinnert, dass ich das ganze Jahr vorbereiten muss. Und also, dass das heute steigt. Ne? Und damals war es ja auch, das war noch vor Internet, das war irgendwie so, ja, oder war noch nicht so, dass du ganz schnell irgendwie mal die Akkorde aus dem Netz ziehen konntest. Das war so um die 2000er rum. Und dann habe ich mir das, in Windeseile habe ich mir zumindest die Akkorde von der Nationalhymne rausgesucht und mir das so schmierig aufs Papier geschrieben. Dann bin ich in die Schule rein und habe das dann gespielt und komplett daneben, komplett die feierliche Nationalhymne sollte ich da spielen und habe dann statt Dur-Moll-Akkorde gespielt und aus letzter Not heraus habe ich dann die Nationalhymne auch noch mitgesungen und ich habe so richtig gemerkt, wie halt den Lehrern und Direktor, wie denen halt wirklich so das Gesicht versteinert ist und mein Musiklehrer auch hinten dran hinterm Vorhang gestanden hat, mich angeguckt, nur mit dem Kopf geschüttelt. Und ich habe es irgendwie Show Must Go On zu Ende gebracht. Und danach kam dann halt der Direktor auf mich zu und hat gesagt, ja du Eva, du bist doch sonst so souverän, und aber das war jetzt mal gar nichts und hab dann noch einen riesen Anschiss von meinem Musiklehrer gekriegt. Also es war wirklich ultra schlecht und es war wirklich eine richtig miese Vorstellung von mir und natürlich auch super peinlich. Aber die anderen fanden es gut, weil es so scheiße war.
Ja, gut, ja,
also es war wirklich war sehr peinlich, muss ich sagen.
Ja, aber es ist eine schöne Geschichte. Und vor allem, wenn sie schon ein paar Tage her.
Genau. Ja, man hätte es auch als Protest verkaufen können, aber.
Ja, vor allem wegen der Nationalhymne, ne? Das ist natürlich.
Genau, ja. Aber es war einfach nur komplettes Versagen in jeglicher Form, ja.
Ja, geil.
Genau.
Alles klar. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe einiges erfahren. Vielen Dank. Bis bald.
Jo, Dirk, bis dann. Mach's gut.
Auch. Bis dann. Ciao.
Ciao.